Bauerfein
und Kuttner.
Hello. Hello.
Was ist das?
Was? Was soll? Sind wir schon? Wir sind drauf. Wir sind schon wieder drauf.
Hello. Katrin, ich sitze hier schon seit 10 Minuten mit einem gedrückten Rekordknopf.
Ehrlich?
Seit 10 Minuten und dann kommst du und wie so ein Vögelchen. Hallo. Als wenn gar nichts wäre.
Du,
how are you?
Ja, ich war mal auf einem Campingplatz in Italien und da ging morgens um 7 Uhr, glaube ich, immer so die komplette Anlage, wurde der komplette Campingplatz beschallt mit so Hello, hello, good morning, good morning, have a really good morning. Und man dachte wirklich so, wow, das ist mit der krasseste Urlaub, den ich seit langem gemacht habe.
Das klingt
und ich dachte,
traurig.
Vielleicht wird das auch dann die krasseste Podcast-Folge, die wir seit langem gemacht haben, wenn ich einfach mal so reinkomme.
Ja, du, ich habe jetzt schon ein gutes Gefühl. Das ist eine der besten Geschichten, die ich seit langem gehört habe, direkt am Anfang.
Ich weiß, und sie war sehr kurz. Ich glaube, sie hat nur knapp 1,5-2 Minuten gedauert. Und es ist immer gut, wenn du halt auch gut schnell reinkommst in so einen Podcast. Gleich Tempo am Anfang aufbauen ist wichtig. So hält man die HörerInnen.
Ja, danach nur noch nachlassen, meinte ich. Dann immer weniger werden, stimmt's?
Genau, dass du dich gleich schon mal rein entspannen kannst in meine erste Geschichte. So habe ich das aufgezogen. Sehr clever
von
mir, nicht?
Oh Mann, ich liebe es. Du bist so ein harter Profi. Das ist der Grund, warum ich die ganze Nummer hier mit dir hochziehen will, weil du so ein Profi bist.
Ja, und jetzt pass auf, ich habe uns gleich so eine Hammer-News für den Anfang. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber es gibt jetzt eine Ausgangssperre für Katzen, und zwar in Waldorf Süd. Und
das habe ich initiiert.
Ja, das habe ich mir gedacht, aber es ist die Haubenlerche brütet gerade und die Haubenlerche, die ist vom Aussterben bedroht und sie brütet jetzt von April bis August und deswegen dürfen von April bis August Katzen nicht mehr vor die Tür in dieser ganzen Zeit. Und wenn du deine Katze doch rauslässt, musst du irre Strafe bezahlen, 500 Euro. Und ich glaube, wenn die Katze erwischt wird mit einer Haubenlerche, dann sind es bis zu 50.000 Euro. Und ich habe gedacht, diesen Schocker, den wollte ich jetzt auch gleich mal an den Anfang setzen.
Ja, Mann, du bist mir emotional ein bisschen zu krass. Du kommst einfach zu steil rein. Das löst so viel in mir aus. Okay, warte, ich habe so viele Fragen dazu. Erstens, wo nochmal genau?
Waldorf Süd.
Sagst du mir groben
Baden-Württemberg, hallo.
Ach, mein Fehler. Ist das in der Nähe von Aalen?
Ich habe immer das Gefühl, sobald es Baden-Württemberg ist, ist alles in der Nähe von Aalen. Das muss aber nichts heißen.
Und Aalen ist da, wo du geschlüpft bist, richtig?
Aalen ist da, wo ich herkomme. Das ist richtig.
Ah, genau. Okay, also in Aalen. Und nur da gibt's Haubendinger?
Die Haubenlerche ist vom Aussterben bedroht. Die gibt's nicht mehr so oft. Auch da gibt's wahnsinnig wenige. Und diese wenigen müssen jetzt quasi in Ruhe brüten können. Sonst war's das mit dem Nachwuchs. Und Katzen lieben quasi kleine Haubenlerchen.
Ja,
und deswegen darf die Katze jetzt einfach nicht mehr raus. Aber ich fand das
spannend. Oder sich nicht erwischen lassen.
Was sagst du?
Oder sich nicht erwischen lassen.
Ja, weil sonst 50.000 Euro.
Die Info fand ich auch geil. Ja, aber Katzen sind ja nicht bekloppt. Die lassen sich doch nicht mit einem Haubentaucher erwischen.
Haubenlerche. Kannst du bitte unsere aussterbenden Arten ein bisschen mehr Respekt entgegenbringen?
Ja, das ist schon richtig. Also die Haubenlerche. die Katze ist ja nicht so dumm, dass sie sich mit einer Haubenlerche erwischen lässt. Die sind halt ratzefatze schnell, ne? Die sind zacki zacki, wusch, sind die im Wald mit ihrem Haubenvogel und essen
aber ich weiß
Ruhe.
Nicht, warum du jetzt für die Katze argumentierst, weil ich bin sehr für die Haubenlerche in dieser Geschichte.
Ach so, du hattest am Anfang nicht klar gemacht, in welche Richtung ich gehen soll. Okay, die Richtung. Okay, pass auf, ich komm noch mal rein. Mann, scheiß Katzen, sollen die doch das ganze Jahr drin bleiben? Es gibt auch noch andere Tiere, die vom Aussterben bedroht sind. Von mir aus sollen Katzen nur noch zu Hause sein. Ist das besser?
Aber mal ganz kurz nachgefragt, wir sind doch, jetzt wenn es um so Vereinswahl gehen würde, wir sind doch auf der Seite der aussterbenden Tierarten, oder? Jetzt so grundsätzlich. Kann ja sein, uns ist mal was unsympathisch.
Ja, grundsätzlich.
Aber grundsätzlich sind wir erstmal pro aussterbende Tierart. Ne?
Ja, aber das war ich damals bei den Dinosauriern auch. Das bedeutet nichts. Weißt du, das führt nicht automatisch zum Erfolg.
Das stimmt, wobei die Situation der Haubenlerche und der Dinosaurier sich nochmal minimal unterscheidet. Aber ja, an sich hast du recht.
Ja, vielleicht ist es Apfel und Birnen, aber es ist immer noch Obst. Und soweit ich weiß, hast du dich damals bei den Dinosauriern dagegen entschieden.
Ja, ich fand, die Dinosaurier hatten ihre Zeit.
Okay. Dann bestimmt Katrin jetzt
und
mal die Haubentaucher.
Guck mal, es musste ja auch nach den Dinosauriern noch was kommen, damit es Generationen von Kindern und Menschen geben kann, die einfach beeindruckt von den Dinosauriern sind. Und das wäre sonst nicht der Fall gewesen. Mein erstes Buch, glaube ich, als Kind war, Was ist was? Dinosaurier. Und dann konnte ich alle Dinosaurier auswendig. Frag mich jetzt nicht, kann ich nicht mehr. Aber
Und trotzdem hast du sie alle getötet, Katrin.
Ja, wenn du das jetzt so sagst, dann...
For a greater good, behauptest du. Du bist die Märtyrerin für alle Kinder, die nach den Dinosauriern
kamen. Ich glaube, die Dinosaurier sind anders ausgestorben, aber...
Ich werde so hart jetzt in jeden Kindergarten gehen und sagen, kennt ihr Dinosaurier? Und dann sagen alle Kinder, ja, ja, Dinosaurier sind so cool. Und dann sag ich, aber ihr wisst schon, dass sie alle tot sind, stimmt's? Und dann fangen die Kinder ein bisschen an zu weinen und sagen, ja, das ist so schlimm. Und dann sage ich, wisst ihr, wer schuld daran ist? Und dann hebe ich ein großes Bild von dir hoch. Das mache ich für die nächste Woche in jedem Kindergarten, den ich hier
also
sehe.
Also da bin ich echt gespannt. Nimm's mal auf Video auf, nur für den Fall, dass ich es mir hinterher nochmal angucken will, was ich jetzt nicht glaube, aber...
Das ist wie so ein kleiner Rufmord, aber eine ungefährliche Rufmordkampagne, nur unter Kindern.
Ich will mal gucken, wie weit du damit kommst. Wie sehr die Kinder dich schon lieben, wenn du sagst, dass die Dinosaurier tot sind. Da werden sie dich schon ganz, ganz schön dolle gut finden.
Ja, nee. Wenn ich sehr schnell klar mache, dass ich das auch furchtbar finde, dass ich die Dinosaurier liebe mehr als meinen Hund und meinen Mann. Und dann, wenn ich dann damit um die Ecke komme, dass du das warst, dann wird es doppelt so schlimm.
Aber ich sag mal, Ruhm ist Ruhm und da darf man jetzt auch nicht so gucken. Und ich meine, also, weißt du?
Ja, stimmt. Bad News ja, ist auch News,
und
ne?
Wenn du mich da im Kindergarten populär machst, dann habe ich ja quasi schon den Nachwuchs dann vielleicht
populär
auf meiner Seite.
In Anführungszeichen.
Ja, wenigstens kennen die mich dann schon mal und dann, wer weiß, vielleicht ist das für irgendwas gut für später. Also ich würde sagen, also, du hast es jetzt gesagt, bitte mach es.
Ja, wenn kleine Kinder auf dich zulaufen und Mörder rufen, weißt du, dass ich Erfolg hatte.
Ich bin gespannt. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen.
Mir ist was ganz Schönes passiert, das wollte ich letzte Woche schon erzählen, habe ich aber vergessen, wo ich ganz hart an dich denken musste. Es war so toll und zwar war ich in Belitz, weil wir da einen Podcast aufgezeichnet haben.
Machst du jetzt eigentlich in diesem Podcast jedes Mal Werbung für den anderen Podcast?
Nee, das ist mir jetzt gerade auch so ein bisschen unangenehm gewesen. Aber ich komme nicht zu der Geschichte ohne das zu sagen. Denn Stefan hatte sich extra auf Belitz vorbereitet für mich und hat Attraktionen rausgesucht, die wir uns angucken. Und unter anderem war eine Attraktion ein Wurstautomat. Und ich meinte, hä? Und Stefan meinte, naja, wenn man mal in Belitz steht und sich umguckt und denkt, oh, alles ist so geil hier, aber jetzt eine Wurst, das wäre schon schön, dann hätte man eine. Und da musste ich an dich denken, wie du auf einer Strandpromenade deiner Wahl gestanden hast und meintest, dass überall Wurst wäre, als wir noch Überfluss zum Thema hatten. Und das ist genau nichts für dich und gleichzeitig super cool. Da steht tatsächlich ein Automat, der gehört einer Fleischerei. Und da ist Wurst drin. Und ich konnte es mir gar nicht vorstellen, weil ich dachte, dass die Wurst vielleicht in dem Automaten hergestellt wird. Weißt du, dass da so links Matschepampe wäre und rechts Haut und dass der Automat die Zutaten zu einer Wurst macht. Das war meine kindliche Vorstellung. Oder meine andere kindliche Vorstellung war, da geht man hin und die Würste werden in dem Automaten gebraten, wie so ein Hähnchen. Und dann drückt man auf den Knopf und dann kommt eine raus. War aber auch nicht so, sondern es war einfach nur, wie so eine Kühltheke im Supermarkt, nur als Automat. Weißt du? Noch Eier und abgepacktes Fleisch und so. Es war sehr unspektakulär, aber ich habe die ganze Zeit gekichert und an dich gedacht.
Ja, ich habe ja das nochmal quasi Begleitmaterial zu unserem Podcast bei Instagram in den Stories online gestellt, weil ich ja in einem Supermarkt war und ich glaube, die Wurstkühlschränke eine Länge von, lass mich nicht lügen, aber bestimmt 13,50 Meter hatten. Und ich nochmal dachte, es ist so wild, dass es einfach, dass die jeden Tag voll sind. Alle 13,5 Meter sind so voll mit Wurst.
Ja, dass man die auch braucht, ne? Also, dass die augenscheinlich auch leer
sind. Das glaube ich halt eben nicht. Glaubst du, dass die weggeht? Das kann ich mir immer gar nicht vorstellen.
Aber die haben doch nicht 13 Meter, wenn die nicht 13 Meter brauchen.
Ja, das weiß ich ja nicht. Es wird ja viel Müll weggeworfen. Also, es werden ja viele Lebensmittel weggeworfen tatsächlich. Deswegen gibt es ja dieses Containern, wo Menschen losgehen und in den Containern von Supermärkten sich noch haltbare oder gerade abgelaufene, also alles um das Mindesthaltbarkeitsdatum rum, Lebensmittel da rausholen, weil so viel davon weggeschmissen wird.
Ja, aber ich denke, dass Supermärkte, die sind ja Kapitalisten, ne? Die sind ja nicht blöd. Die schmeißen natürlich nur so viel weg oder kalkulieren das vermutlich nur so, dass es so ein bisschen knapp ist. Wenn die nur 3 Meter Wurst bräuchten, dann hätten die da nicht 13 Meter. Vielleicht bräuchten die nur 12 Meter Wurst, aber an manchen Tagen auch 14 Meter Wurst. Deswegen fürchte ich schon, dass die ganzen 13 Meter Wurst, und wir haben schon wieder sehr oft Wurst gesagt heute, da sind, weil die Menschen 13 Meter Wurst wollen. Das ist genauso gruselig, wie dass da 13 Meter Wurst stehen, weil man ja wirklich wahnsinnig Fleisch verwöhnt ist. Ne? Das ist ja eine Sache, die überhaupt nicht zur Debatte steht bei immer noch wahnsinnig vielen Leuten. Dass das dazugehört zu so einem 3, wie nennt man das? Ein Drei-Komponenten-Essen. Eine Sättigungsbeilage, ein Müse und ein Fleisch. Mhm.
Ja, aber...
Ja, weil wir so sind, gibt's halt 13 Meter Theken.
Ich gehe immer davon aus, dass es im Supermarkt ähnlich ist wie zu Hause. Und ich versuche... Ja, wirklich. Ich bin voll eigentlich organisiert, was so Einkaufen angeht. Und es gibt immer Listen und dann wird alles geplant für Tage und so. Habe ich auch durch Corona nochmal gelernt, weil ich da nur einmal in der Woche einkaufen war. Und trotzdem ist es so, dass man echt, finde ich, voll viele Lebensmittel also rauswirft, ohne dass man das möchte, selbst wenn man das cool plant. Ich finde, das ist voll die eigene Aufgabe und Herausforderung, auch alles aufzubrauchen, also dass nichts übrig bleibt und man wirklich nichts wegwerfen muss. Und ich würde immer tippen, nee, das können Supermärkte bestimmt auch nicht geiler als ich.
Nö, what are the odds? Ich könnte mir vorstellen, dass sie das geiler können als du, weil die was haben wir verbraucht und was haben wir gekauft. Kaufst du auf diese Art ein? Also bist du sehr so... rechnest du dann die Käsescheiben, die du in der Hand hast, in können wir das schaffen, um oder nicht? Weil ich kaufe wirklich so, also ich gebe zu, ich kaufe dann auch so ein, wie jemand, bei dem am Ende was übrig bleibt, weil ich natürlich oft einkaufen gehe, wenn ich Hunger habe, was ja schon mal nicht so schlau ist, und dann auch so Bock auf Auswahl habe und so. Also ich bin kein besonders guter und schlauer Einkäufer. Du hast es in der Theorie augenscheinlich schon auf dem Schirm, aber wie gut bist du in der Praxis?
Ja, also wie gesagt, es gibt mal schlechtere Phasen. Gerade habe ich das Gefühl, es ist eine schlechtere Phase, aber eigentlich bin ich echt gut organisiert, was das angeht. Und versuche auch wirklich nur nach Bedarf zu kaufen, was ja jetzt ohne Corona wieder problemlos möglich ist. Und wenn man in Großstädten lebt, kann man ja auch wirklich sehr bedarfsgerecht einkaufen. Ich denke immer schon, ich mache es voll gut und bin dann trotzdem hin und wieder sehr enttäuscht, dass man was wegschmeißen muss.
Ja, aber man muss ja auch nicht immer so enttäuscht sein von sich. Das ist auch nicht so gut. Gibst dir ja schon Mühe. Dann kann man sich eigentlich so nur schon so auf die Schulter klopfen dafür, dass man das wirklich gut versucht
jetzt
hat.
Jetzt frage ich dich, ich sage jetzt nochmal, es gibt ein Lebensmittelüberangebot in Supermärkten und ich habe es dir gerade rausgesucht. Jährlich 18 Millionen Tonnen Lebensmittel oder die ersten 3,5 Monate der Lebensmittelproduktion landet jährlich auf dem Müll. Das ist schon krass. Das klingt für mich nicht so, als hätten es alle.
Ja, aber das weiß man doch.
Deswegen ist es doch nicht besser, oder?
Nein, aber mich überrascht es jetzt nicht, sondern ich denke so, ja,
du
klar.
Du hast doch gerade noch gesagt, halt die sind bestimmt, machen das alle voll gut. Das klingt ja überhaupt nicht so, als wäre das...
Aber naja, das gilt doch für alle, also gilt das nicht für die gekauften Lebensmittel auch? Oder galt das jetzt nur für Supermärkte?
Warte kurz.
Siehste? Ich wette, das meint alles generell.
Also meinst du, dass ich schon dabei bin?
Wie, dass du schon dabei bist? Naja, das, wenn du sagst, so
doch, viel Tonnen, wie viel Supermärkte Tonnen? Tragen einen Beitrag zur Lebensmittelverschwendung bei, doch der Großteil der Verschwendung findet immer noch im privaten Haushalt statt. Hier steht das.
Siehste?
Wahnsinn.
Ja, also die Supermärkte versuchen es schon. Weil bei denen ist halt auch, die haben ja die Regeln ja von größeren Mengen. Wenn die dann immer ein bisschen zu wenig haben, dann ist bei denen einfach oft Sachen ausverkauft. Dann denken die Leute, oh, bei denen und denen ist immer Sachen ausverkauft, gehe ich mal zu einem anderen.
Ich habe zu Unrecht auf die Supermärkte gezeigt, wobei wir immer noch nicht wissen, wie es mit dem Wurstbedarf aussieht. Der wird hier nicht explizit erwähnt, aber Supermärkte...
Ja, das wird eine andere Nummer sein.
Angeblich 5% der Lebensmittel landen auf dem Müll, privat 61%. Das ist eine deutliche Differenz.
Wir sind so gut emotional eingestiegen. Jetzt sitze ich hier und schäme mich für meinen Kühltrank.
Oder?
Du hast richtig klassisches Refrigerator-Shaming gemacht. Jetzt sitze ich hier und denke, ja, ach Mist, trinke ich mal noch schnell den kalten Kaffee von gestern aus, bevor ich ihn wegschütte. Mitten in mein Consumer-Herz hast du reingetroffen,
Ich dachte, das wäre meine Pflicht auch als Schwäbin, einfach weil ich nichts verkommen lasse. Auf sei Sache, auf Basis.
Also seid ihr echt? Bist du so groß geworden? Könntest du mir generell mal sowas wie die Standbeine der schwäbischen Erziehung aufzählen, damit man nicht immer nur schaffe Häuslebaue sagt, sondern auch mal weiß, da sind ja bestimmt noch andere Grundpfeiler.
Ja, aber das ist schon, ne, wenn du die Grundpfeiler machst, dann hast du ja quasi schon dein Häusli und darum geht's schon. Es geht schon ums Häusli. Aber du, ich kenne, dass man Teebeutel bis zu 4-mal wiederverwendet. Also den gleichen, versteht sich. Es gibt aber auch Wasserhahn anmachen. Und dann rennt nochmal jemand los, hechtet mit dem Wasserkocher unter den Haaren und sagt, also manchmal macht man das zum Beispiel, wenn man Warmwasser will, und dann wartet man, bis das Kalte durchgelaufen ist, bis das Warme kommt. Grundsätzlich bei uns jemand, der unter den Wasserhahn gehechtet ist, sagt, du musst das Wasser safen. Und dann so, okay, ja, stimmt. Also so, das, also.
Aber warte mal, das trifft voll mein Herz, weil so bin ich auch. Ich ertrage das überhaupt nicht, wenn mein freundlicher Mitbewohner Zähne putzt und dabei das Wasser laufen lässt, ohne aktiv Sachen mit dem Wasser zu machen.
Das
dann hechte ich da auch immer hin. Na, ich glaube, das passiert. Ich selber erwische mich dabei manchmal auch. Ich weiß gar nicht warum. Und dann höre ich aber damit auf. Aber ich werde ganz fuchsig, wenn hier zu viel Wasser verschwendet wird. Mich nervt es auch, wenn die Aufheizzeit zwischen kalt und heiß so lange ist, dass man da wirklich literweise Zeugs rausfallen lässt. Also ich Wasser rausfallen lässt. Ich wäre im Grunde wie deine Verwandtschaft. Ich käme immer mit irgendeinem Auffanggerät und würde sagen, nein, aber in Zeitlupe natürlich, nein. Und dann würde ich im letzten Augenblick noch so einen Eimer unter den Wasserhahn halten und 300 Milliliter sichern.
Also meiner Erfahrung nach schimpfen immer erst alle auf die Schwaben und immer auf den zweiten Blick entpuppen sich innerlich alle als große, haben alle ein großes Schwabenherz. Also die meisten Leute, die mir das Schwäbische vorgeworfen haben, sind die geizigsten Menschen, die ich kenne.
Ich habe es dir nur nicht vorgeworfen. Aber ich fühle es total. Vielleicht ist das aber meine ostdeutsche Erziehung, weil wir früher auch nicht so viel hatten. Wir haben ja wirklich nicht in Saus und Braus gelebt. Und ich bin auch jemand, der immer Türen schließt, wenn irgendein Raum geheizt wird. Ich heize nicht die ganze Wohnung, sondern nur die Zimmer, in denen man sich viel aufhält oder die Sinn machen zu heizen. Und dafür brüllt es dann immer durch die Wohnung, Tür zu. Meine Oma hat dazu klappern gesagt. Oma hat gesagt, es klappert. Und dann musste man sagen, was klappert? Und dann hat sie gesagt, das Geld durch die Rohre.
Oh.
Also wenn man die Kuttner-Abkürzung ist, Tür zu, es klappert. Also ich habe im Grunde war jetzt schon wahnsinnig viel für euch Schwaben gerissen, indem ich gesagt habe, ja Mann, ich fühle es auch, das ist nicht nur Schwäbisch.
Ich finde das wahnsinnig gut. Und ich meine, sowas mit Wasser und Zähneputzen, das ist ja echt, also für mich, glaube ich, weil es meine Kindheit ist, so ein 90er-Ding, da hat man ja einfach einen Wasserhahn angemacht, hat die Zähne geputzt und hat man den Wasserhahn danach wieder ausgemacht. Also auch
wie so eine Begleitung.
Genau,
ne? So
das wollte ich gerade sagen, dass mich dieses Geräusch richtig irritiert und stört. Also wenn jetzt der Wasserhahn läuft, während ich die Zähne putze, empfinde ich das als richtig störend und falsch. Da würde ich nicht mehr drauf kommen. Also das, keine Ahnung. Hast du nicht diese Seife mal gehabt, wo drauf steht, stop running the water while using me? Was es, glaube ich, für alles Mögliche irgendwie gibt. Das finde ich.
So jemand bin ich jetzt aber auch nicht, Katrin, dass ich mir so Sprüche
kaufe. Das ist ja keine Sprüche-Seife. Die wollten ja wirklich darauf aufmerksam machen, zu sagen, es gibt bestimmte Dinge, die man zum Beispiel im Badezimmer macht. Und deswegen haben sie auf ihre Produkte draufgeschrieben, dass du, während du das machst, das Wasser ausmachen sollst.
Ja, aber das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, dass Seifen mit mir sprechen. Erstens weiß ich das schon von alleine, weil ich auch beim Duschen genau das Gleiche mache. Ich dusche, um mich nass zu machen, dann mache ich das Wasser aus, dann wird überall die Seife hin verteilt und einmassiert und dann wird das Wasser erst wieder angemacht. Auch beim Haarewaschen und alles. Man kann mir keinerlei Wasserverschwendung vorwerfen und erst recht lasse ich mir das nicht von der Seife
vorwerfen. Ich finde das ganz gut, wenn jemand da so sein, weil wenn die Seife sich weit verbreitet, erreicht man sehr viele Menschen und vielleicht denkt ja der ein oder andere drüber nach oder die andere. Und dann, weißt du, machen schon wieder mehr Leute das, was du machst. Und das ist ja nicht so schlecht.
Ja, aber ich möchte, dass die Seife wenigstens bitte sagt. Ich finde es schwierig, wenn Produkte mit einem sprechen. Ja,
please, aufschreiben, weißt du?
Wäre vielleicht eine ganz andere Geschichte. Menschen emotional abholen.
Wenn es mit dem please getan ist.
Ich wäre wahnsinnig berührt, wenn eine Seife zu mir bitte sagt. Natürlich. Wenn die erst so um die Ecke kommt und mir sagt, wie ich hier mein Wasser handeln soll, obwohl ich das, seit ich Kind bin, schon richtig handle, bin ich erst eingeschnappt. Aber wenn da so ein süßes Bitte hinterherkommt, sage ich, klar, Seife, why not? Ich gebe es den anderen weiter. Oh, die wird direkt Streit am Anfang, Katrin. Angefangen, 20 Minuten nur hart gestritten, du und ich.
Findest du? Fand ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Aber wir sind natürlich immer nicht einer Meinung. Es ist halt einfach das auch Prinzip dieses Podcasts, war uns halt einfach nicht so klar, was sollen wir jetzt machen.
Weißt du noch, wie ich das Ding eigentlich same, same, but different nennen wollte? Weil ich dachte, ja Mann, wir sind so gleich. Das hätte so gut gepasst, jetzt im Nachhinein nochmal.
Aber wir könnten auch, wir hätten different, different, but same machen müssen. Das wäre wahrscheinlich richtiger gewesen. Gut. Im Nachhinein.
Es hat uns jemand geschrieben, das habe ich dir vorhin noch geschickt, das fand ich wahnsinnig süß. Jemand, die schrieb, dass sie, ich habe schon wieder vergessen, dass sie genau diese rumpelige Direktheit von mir hat und irgendwas anderes super Tolles von dir und dass sie sich wie ein uneheliches Kind von uns beiden fühlt. Ist das nicht schön?
Ja, ich finde, dir ist ja jetzt erstmal gar nicht eingefallen, was sie bei mir schön fand. Insofern, ich weiß, es hat mich jetzt emotional nicht so gecatcht. gut.
Ich verstehe, verstehe.
Okay, da muss ich erstmal drüber nachdenken. Du, wir hatten ja eigentlich mal so ein Thema, schleppen wir jetzt schon voll lange mit uns rum. Du hast gesagt, du wolltest gerne mal über Hobbys reden. Ist heute der Tag für Hobbys oder möchtest du lieber noch ein bisschen streiten? Das ist ja auch jederzeit möglich.
Nein. Ich, du weißt, ich streite gerne, auch mit dir vor allem, aber ich habe Bock auf Hobbys. Beziehungsweise war es ja im erweiterten Sinne so Freizeit, weil ich mein halbes Leben lang einfach keine Hobbys hatte. Und ich wurde auch früher, als ich so 20 war, wenn dann auf einmal man lauter Interviews hat, wenn man bei Viva ist, fragen einen Leute dann immer, und was hast du für Hobbys? Und ich bin daran immer gescheitert, weil ich dachte, was ist das? Was bedeutet das? Und hatte immer keine. Und habe dann im späteren Leben, Anfang 20, auf einmal super viele für mich entdeckt und habe jetzt bin so ein Hobby-Messi. Und wollte deswegen darüber sprechen, wie man sich sein Leben, seine Freizeit selber schön macht. Du hingegen bist überhaupt gar kein Hobbymensch, hast du gesagt, beziehungsweise du hattest lange welche und dann einfach aufgehört.
Ich habe darüber nachgedacht, einfach als du mir erzähltest, du würdest mal gerne über Hobbys reden, und mein allererster Gedanke war, dass ich dachte, Hobbys, das hat man doch nur bis 12. Also ich war so, hä? und dann habe ich mich erinnert, dass es doch früher diese Alben immer gab in der Schule, wo man, was weiß ich, Poesiealbum, schon vorgegeben war. Meine beste Freundin, wo man dann dolle geweint hat, wenn dann nicht der eigene Name stand. Oder was ich mir wünsche, wo immer Weltfrieden stand. Und dann gab es immer Hobbys. Und da stand Schreiben, Lesen, Malen. Und man dachte immer, nee, Schreiben, Lesen, Malen ist, was du halt eben machen musst in Schule, was wir alle in dem Alter machen. Mann. In Ermangelung anderer Hobbys schreibst du Schreiben, Lesen, Malen. Und ich fand es schon immer die blödeste Kategorie, auch im Poesiealbum. Deswegen, ich hätte auf Anhieb gesagt, ich habe gar keine Hobbys. Und das fand ich schon wieder so gut, dass ich dachte, da sollten wir drüber reden.
Aber bis 12 hattest du doch welche. Oder denkst du nur, dass 12 das Alter ist, in dem man spätestens aufhört mit Hobbys? Also du musst doch irgendwas als Kind gemacht, wobei musst du gar nicht, denn habe ich ja augenscheinlich auch nicht. Ich hatte keine Hobbys, ich hatte keine...
Doch, ich hatte Hobbys, aber ich hätte das jetzt auch nie als Hobby bezeichnet. Ich finde das Wort Hobby schon so lustig. Also auch, dass du sagst, du hast Hobbys. Ich finde das ganz süß.
Das ist ein Kinderstolz. Ja, deswegen sage ich es auch. Es fühlt sich nicht an wie Hobbys, und deswegen versuche ich ja die ganze Zeit, das Ding heimlich in Richtung Freizeitgestaltung umzubenennen. Aber weil mehr ist es halt auch nicht. Ne?
Und Hobbys ist halt einfach so ein lustig veraltetes Wort irgendwie, ne? Obwohl es halt trotzdem total geläufig noch ist. Ich habe auch überlegt und gedacht, ich kenne, glaube ich, auch niemanden mit Hobbys oder der sagen würde, das, was er macht, ist ein Hobby. Das fand ich schon mal...
Ja, dann ist es wahrscheinlich schon mal nur so eine Definitionsfrage, weil ich meine quasi, in einer Zeit, in der wir alle Sachen machen müssen, wir müssen arbeiten und wir müssen auch freiwillig aber uns um unsere Familien kümmern, so wir denn eine haben, und man muss Haushalt machen und man muss zum Amt gehen, und davon abgesehen, dass ja sowieso kaum Zeit übrig bleibt, sagen wir es mal Me-Time, also Ich-Zeit für jeden. Ich nehme an, dass die Zeit, diese Ich-Zeit, womit die gefüllt wird, das ist ein Hobby. Würde ich jetzt mal so als Definition sagen.
Die moderne Me-Time ist das alte Hobby.
Ja, vermutlich. Wenn man es so benennen möchte. Ich finde das Wort Hobby aber irgendwie auch ganz niedlich. Aber ich hatte, als ich dann auch darüber nachgedacht habe, festgestellt, dass ich das als Kind gar nicht hatte. Und das finde ich selber
ein bisschen... Also hast du nicht Schreiben, Lesen, Malen gemacht als Kind?
Nein, ich habe Schreiben, Lesen, Malen in der Schule gemacht als meine Arbeit. Ich war beruflich Schreiber, Leser, Maler. Ich weiß, dass ich einmal... Lass mich vielleicht sowas wie 9 gewesen sein, war ich beim Ballett eine Zeit lang.
Lass mich raten, wie es ausgegangen ist. Es war gar nicht deins.
Du wirst im Leben nicht drauf kommen. Eine der größten Enttäuschungen meines Lebens wartet in dieser Geschichte.
Aber Ballett ist doch, würde ich jetzt nicht denken, dass es jetzt so deine, dass die dich da hingesteckt haben und du dachtest, geil, endlich da.
Oh, ich habe ja so ein ganz merkwürdiges Faible für die polnische Sprache. Ich glaube, das liegt daran, dass ich immer so gute Erfahrungen mit Menschen aus Polen gemacht habe, weil die oft so lustig sind und gleichzeitig herzlich, ohne sich zu verbiegen und so. Das ist genau meine Tasse, Mensch. Bisher kann ich aber trotzdem nur die polnischen Klassiker sagen, wie zum Beispiel Ich liebe dich, Kocham cię, oder Dobry dzień, guten Tag, das ist relativ einfach, und Smacznego, das heißt Mahlzeit, das ist für uns beide sehr relevant. Aber zum Glück ist Babbel ja von Anfang an unser Partner in Sachen neue Sprachen lernen. Also sollte ich mich jetzt auch langsam mal ein bisschen ransetzen, um meinen Polnischen ganz bisschen flüssiger zu machen.
Ja, das finde ich auch. Ich finde, wir sollten langsam Fortschritte machen, denn Babbel ist, wie du sagst, sehr lange schon an unserer Seite, und die haben nicht nur Polnisch im Angebot. Nein, diese preisgekrönte Sprachlern-App hat 14 Sprachkurse. Nicht nur für uns, für euch alle. Englisch, Spanisch, Italienisch, Französisch, Portugiesisch und Türkisch. Und die Lektionen von Babbel, da werden wir nicht müde, das zu betonen. Die behandeln alltagsrelevante Themen und haben
kurze, realistische Dialoge. Das ist ja wichtig, ja, wenn man sie dann mal ist einsetzen wichtig. Möchte, die Sprache. Alle Lerninhalte werden von einem Team aus mehr als 200 SprachexpertInnen erstellt. Da kann also schon mal nichts schiefgehen. Und die Kurse sind individuell auf die Erstsprache der Lernenden sowie verschiedene Lernziele ausgerichtet. Also da kann man sagen, ich brauche das mehr für den Beruf oder ich möchte das lieber für die Reise. Und das ist dann für jedes Sprachlevel verfügbar. Also da wurde wirklich an alles gedacht.
Ja, perfekt. Was mir persönlich auch gut in Kram passt, ist, dass die Lektionen dann nur so etwa 15 Minuten lang dauern. Man kann die sich auch im Notfall einfach auf dem Weg zur Arbeit in der Bahn oder in der Mittagspause reinziehen. Das passt auf jeden Fall. Und bei Bubble gibt es eben nicht nur Lektionen, sondern auch Podcasts und Spiele und so richtigen Online-Gruppenunterricht mit einer richtigen Lehrkraft, sodass das Lernen tatsächlich abwechslungsreich und effektiv bleibt. Das ist schon wichtig. Man kann sich sogar ans Lernen erinnern lassen bei Bubble. Das bräuchte ja, das ich, glaube ich.
Ja, das scheint mir eine lange unterschätzte Funktion gewesen zu sein.
Du bist wieder dran. Ja, sehr gut, Bubble.
Sehr gut. Und ich erinnere euch jetzt auch nochmal dran, dass es extra für unsere ZuhörerInnen einen Code gibt. Und der heißt wie immer Labern. L-A-B-E-R-N. Das, was wir hier tun. Und damit erhaltet ihr ein Bubble-Jahresabo zum Preis von nur 6 Monaten. Das ist immer wieder super. Ihr zahlt also 6 Monate, ihr lernt ein ganzes Jahr. Perfekt. Wichtig, dabei ist nur der Online-Gruppenunterricht mit einer Lehrkraft, also Bubble Live ist nicht in diesem Angebot enthalten. Infos und Code einlösen könnt ihr auf bubble.com/labern. Und dieser Code ist gültig bis zum 31.05.24. Wem das jetzt zu schnell ging oder irgendwie, dann schaut doch einfach nochmal in den Shownotes.
Ja, smatsch nego.
Keine Werbung mehr.
Naja, ja, also ich war auch nicht lange da, aber irgendjemand kam auf die Idee. Ich weiß gar nicht, ob meine Eltern oder ich, und ich glaube, die Grundidee ist für ein Mädchen erstmal schön. Alles ist so rosa und mit so Tütüs. Ich glaube, das hatten wir gar nicht. Wir standen da wahrscheinlich einfach nur in der Trainingshose. Aber ich erinnere mich auch an den Ballettkram nicht so richtig, sondern dass wir da auch gesungen haben. Und es gab dann eine Veranstaltung, wo vor den Eltern ausgewertet wurde, wie die Kinder so sind. Und dann wurde den Eltern in so einer großen Gruppe von Kindern und Eltern gesagt, wer was gut kann. Und dann hat die Ballettlehrerin meinen Namen verwechselt und hat vor allen anderen Leuten gesagt, dass die Cecilie super gut singen kann. Und ich war aber, und sie meinte aber mich, und das war eine der traumatischsten Sachen in meiner Kindheit, weil ich das nicht aufklären konnte. Ich habe damals, glaube ich, nicht getraut, mich zu sagen, Entschuldigung, das war ich mit der schönen Stimme, sondern jetzt dachten, bis heute denken alle, dass meine Freundin Cecilie wunderschön singen kann. Und dann war ich da, glaube ich, relativ schnell raus. Mhm. Es war wirklich traurig, wenn du ein Kind bist und denkst, ich kann eine Sache gut und die anderen Leute haben auch gesagt, dass ich die Sache gut kann, und dann wird es falsch gesagt. Siehst du, das habe ich bis heute nicht vergessen. Mhm. Und das war meine einzige Hobbyerfahrung in dem Sinne, weil ich habe keinen Sport gemacht, ich war jetzt keine super begeisterte irgendwas anderes Macher, sondern ich war halt ein Kind. Ich habe einfach irgendwie überlebt und Schule gemacht und erst eben als junger Erwachsener gemerkt, dass man seine Freizeit irgendwie geil gestalten kann. Hast du auch noch nicht mal so Sport oder?
Doch, ich habe super viel gemacht. Aber ich hätte, glaube ich, einfach nie, es war einfach immer das, was man gemacht hat, glaube ich. Ich hätte nie gesagt, dass es ein Hobby irgendwie ist. Aber es kommen ja alle paar Jahre.
Du musst dich jetzt von den Begriffen
wahrscheinlich. Es kommen ja alle paar Jahre so Hobbys tatsächlich auf. Das ist ja Stricken zum Beispiel aus meiner Sicht gewesen. Mhm. Oder Nähen war eine Zeit lang super populär. Oder ja auch Stricken ähnlich wie eine Häkeln hieß das andere. Solche Sachen. Dann finde ich, war so Schrebergärtner ein tolles Hobby für alle. Also ich habe immer das Gefühl, es kommen so ein paar Jahre Hobbys auf. Und eigentlich hast du fast alle mitgemacht.
Ich wollte gerade sagen, das ist so unverschämt, wie du dich so mit so einem leichten grunddispektierlichen Ton über all meine Hobbys aufzählst.
Du bist einfach voll der Trendsetter und hast einfach, ich krieg's gar nicht, ich krieg's immer erst mit, wenn es vorbei ist, deswegen mache ich einfach nicht mit.
Also man muss dazu der Fairness halber sagen, dass ja nichts davon neu erfunden ist, ne? Ich meine, Stricken tun Leute seit es Schnüre gibt, würde ich mal sagen. Und Schrebergarten machen die Leute, seit es Land gibt. Und Sticken ist ja, Häkeln ist ja jetzt auch nur eine Variante davon.
Ja, aber es ist halt immer so hype-mäßig nochmal aufgetaucht.
Ja, das stimmt. Ich habe da auch tatsächlich all diese Sachen befriedigt, aber aus so einer ganz anderen Intention raus. Ich glaube, mich hat total mit vielleicht so Mitte 20 geflasht, dass man Sachen ja auch alleine kann. Also Sachen, die um dich rum sind. Das fing an mit einer super armseliges Beispiel mit einer Zitronentart. Ich liebe Zitronentart. Ich finde es wahnsinnig lecker und hier gibt es so ein super fancy Café, wo es die gibt. Und da habe ich die mal gekauft und dachte immer, ach, wie cool das wäre, wenn man das selber machen kann. Und habe dann wie so ein Kleinkind so eine Erleuchtung gehabt im Sinne von, hey, ich nehme an, das kann man selber machen. Und habe dann irgendwie gegoogelt und dann angefangen zu backen. Eine Zeit lang konnte ich richtig geile Sachen und Torten backen, einfach aus dem Bedürfnis, mir etwas, was ich möchte, selber herzustellen. Und dann kam das Gleiche mit Stricken. Das hat mich am meisten geflasht, dass man sich tatsächlich etwas, was man sich sowieso anziehen würde, wie eine Mütze oder ein Schal, mehr will man im Grunde nicht stricken, weil das sonst viel zu aufwendig und zu teuer ist, sich selber herstellen kann. Und mit Nähen genauso. Ich meine, wir haben beide mal zusammen genäht. Das war ein weirder, guter Tag.
Also ich war ja als Kind in super vielen Vereinen, ne? Ich war ja in jeden Abend musste ich ja was machen. Und am Ende hat sich durchgesetzt Saxophon. Ich habe ja von meinem 7. Lebensjahr bis zu meinem, ich weiß es nicht, 21. Lebensjahr fest im Verein gespielt und hatte 4-mal die Woche Probe oder irgendwas. Deswegen würde man wahrscheinlich schon sagen, das ist ein Hobby oder so. Ich habe das ehrlich gesagt nie so gesehen. Ich habe halt Saxophon gespielt. Ich habe sowas gemacht, aber ja, ich irgendwie vielleicht...
Du hast einfach ein Grundproblem mit dem Wort Hobby, weil wenn du jeden Tag...
Nee, ich glaube, dass damit zusammenhängt, guck mal, wenn du mit 7 anfängst, Saxophon zu spielen, dann hat man theoretisch noch die Chance, ohne dass man es merkt, in einem Hobby richtig gut zu werden. Ich wollte eigentlich darauf hinaus, dass heute Hobbys für mich nicht interessant sind, weil ich immer das Gefühl habe, man wird eh nicht mehr richtig gut. Also finde ich es unfassbar frustrierend, diese Näherei, was wir da gemacht haben. Und das hattest du ja, da warst du ja schon auf Profi-Level, als wir da losgezogen sind. Ich sehe halt einen Stoff, ich denke, ah, da will ich einen Rock, dann will ich das ausschneiden, das da unter eine Maschine klemmen, dann soll das losgehen und dann soll das aussehen wie von irgendeinem Designer. Was de facto muss man super präzise arbeiten beim Nähen. Man muss ein Muster runterladen, dann muss man das erst ausschneiden, dann muss man das erst festnadeln, dann muss man da irgendwas rumrädeln, dann schneidet man das wieder aus. Dann muss das aber wirklich exakt aufeinander liegen. Beim Nähen geht's wirklich um die Vorarbeit. Bis ich angefangen habe zu nähen, habe ich keinen Bock. Es hat nie zusammengepasst. Jede Naht war Schäps. Überall hat man gesehen, ich habe es innen nicht geil vernäht. Jeder sieht, das hat der absolute Laie und Stümper gemacht. Und ich habe mich die ganze Zeit aufgeregt und hatte null Freude daran. Ich seit unserer Näherfahrung so gerne in den Laden und gebe Geld für Klamotten aus, weil ich denke, wenn ich es mache, ist einfach nur Scheiße. Und deswegen...
Oh, das war gar nicht so schlecht, dass du das aber, aus in deinem Ananasröckchen.
Das war nicht schlecht, aber man wollte es halt auch nicht anziehen. Und das regt mich auf an Hobbys, dass ich denke, ich kann gar nicht mehr diese Energie aufbringen, zu sagen, jetzt mache ich noch mal irgendwie, weil wenn du es dann immer machst, aber es ist schlecht, befriedigt es mich nicht. Weißt du, was ich meine?
Ich kapiere es komplett, aber ich hoffe, dass du merkst, dass du quasi die Hobbysache also sehr Katrin-typisch angehst, nämlich sehr leistungsorientiert. Aber das ist gar nicht der Deal bei Hobbys. Der Deal ist nicht, besser zu werden, sondern der Deal ist erstmal grundsätzlich ausschließlich etwas zu tun, was einen selber
befriedigt. Aber das meine ich, es befriedigt mich nicht.
Masturbation.
Wenn ich so...
Na, weil du auf den Orgasmus wartest bei der geistigen Masturbation, denn das
ist
das.
Wenn ich hier einfach stricken anfange und meine Oma hat nochmal gedacht, jetzt ist sie 90 und wer weiß, man muss ja auch nochmal was weitergeben, da hat sie gesagt, Katrin, jetzt bringt sie mir nochmal Stricken bei. Da hat sie wirklich gesagt, also sie hätte eigentlich gedacht, ich wäre recht intelligent. Ich habe wirklich kein Talent für Stricken, das muss man sagen, aber dann sitze ich hier mit einfach, was weiß ich, Maschen oder wie man das nennt, mit so Reihen von Knoten und das ist ja nie eine Mütze, die du anziehen willst. Ich weiß nicht, woher da die Freude kommen soll. Ich denke dann auch nicht, oh, jetzt habe ich
es geschrieben. Ja, dann ist es nicht deins.
Nee, genau, deswegen, Hobbys sind einfach nichts für mich. Das wollte ich sagen.
Ja, aber es kommt ja drauf an, was. Weil ich ja, also ich meine, ich glaube nicht, dass man ein Talent für Stricken haben kann oder nicht, weil es ja wirklich eigentlich nur zwei verschiedene Varianten von Knoten sind. Nee, ich diss dich nicht. Ich glaube nicht, im Gegenteil, ich glaube nicht, dass du kein Talent dafür hast. Aber wenn es dich nicht befriedigt, ist es tatsächlich das Falsche. Ich stricke ja ehrlich gesagt nicht, also inzwischen mache ich es auch gerade gar nicht mehr, um das Ergebnis willen, weil das nie in einem Verhältnis steht. Also wenn du dir selber einen Schal strickst und jetzt, sagen wir mal, keine Wolle aus Plastiktüten haben willst, sondern eine durchschnittlich okaye Wolle, noch nicht mal Bio, dann zahlst du aber trotzdem irgendwie 4 bis 5 Euro für einen Knäuel und du brauchst bestimmt für einen geilen, festen, dichten, langen Schal 1000 Knäuel. Es steht also nie in einem Verhältnis zu, was du zahlen würdest, wenn du dir einen richtig geilen, besser gestrickten Schal irgendwo kaufen würdest. Aber was mich daran so geflasht hat, und das ist für meine Ratterbirne so geil, ist natürlich der recht monotone, nahezu autistische Move, den man macht. Weißt du, ich habe damals sogar dazu ein Interview in der Neon gegeben zum Thema Stricken, weil das ist wirklich wie Yoga, aber geistig. So, dein Körper ist durch die, dadurch, dass er was zu tun hat, nämlich deine Hände müssen so ein bisschen da arbeiten und du musst ein bisschen aufpassen. Es ist so wie Autofahren. Du läufst nur so auf, sagen wir mal, 60% Denkkapazität, was der Birne so gut tut. Weißt du, du bist also mit was Friemligen, also mir könnte man als Hobby auch Erbsen und Reis trennen, wie so ein Vögelchen, anbieten. Mich befriedigt das unfassbar, weil dann Ruhe ist im Kopf. Weißt du, weil man etwas beschäftigt ist, handwerklich mit etwas und währenddessen der Kopf nur so auf Halbmast fährt. Mhm. Hast du, ist das gar nicht, ist das, hast du nichts, was deinen Kopf auf Halbmasten fahren lässt?
Würde ich aber eher sowas, dann würde ich halt gleich meditieren. Ich weiß nicht, warum ich da noch was mit Nadeln und Wolle machen soll, was mich frustriert, dann kann ich mich ja gleich hinsetzen und versuchen abzuschalten. Also ich bin dann eher mittlerweile so auf dem direkten Weg.
Ja, ja, gut, aber das ist ja eigentlich nur ein anderer Weg, ist ja kein direkter Weg, sondern du entscheidest dich halt für Meditation. Das ist was mir wahnsinnig schwerfällt, weil ich dazu einfach noch zu zappelig bin. Und ich komme leichter in so einen Zustand, den einem besten Fall Meditation herbeizaubert, indem ich sowas mache. Oder
Stricken ist ein kleiner Sport.
Mein Fingersport. Meine Finger sind sehr, sehr gut durchtrainiert. Ja, ich mache ja alles inzwischen. Langweile mich gleichzeitig. Also ich bin auch wie du. Mich nervt es, wenn gar nichts bei rumkommt. Wenn es also nur frustrierend ist, dann will ich das auch nicht machen. Aber ich neige dazu, so zu denken, was ist denn das? Ist das eine Hängematte? Könnte man eine Hängematte selber machen? Googelt Hängematte, landet bei Makramee, macht all die ganzen Blumenampeln weg und all die schönen Wandteppiche und Traumfänger und geht direkt zu www.makramee-Hängematte und dann gibt's da eine Anleitung und dann kaufe ich 10.000 Meter irgendwas und dann fange ich an zu knüpfen. Das ist geil. Und dann hängt da am Ende eine Hängematte und auf die bin ich super stolz und jetzt langweilt es mich aber schon. Also ich bin jetzt inzwischen von Makramee auch schon wieder weg und habe jetzt angefangen mit Sticken und ich spiele immer noch Ukulele und all das macht mir so geilen Milchreis im Kopf. Ich kann das irgendwie nicht anders beschreiben. Wahrscheinlich das, was bei dir...
Warum brauchst du so viel Milchreis im Kopf?
Weil bei mir total viel Säure sonst im Kopf ist. Ist wirklich so. Ich beschreibt das für mich immer, dass sich mein Kopf fühlt sich ganz oft an, als wären da super viele kleine Äffchen drin, die alle ein Musikinstrument in der Hand haben. Meistens sind es diese Schellen, die man aneinander klappert. So fühlt sich mein Kopf oft an. Und wenn man dann sowas macht, dann das schläfert so die Äffchen ein. Dann geht jedes Äffchen in sein Zimmer, legt sein Musikinstrument ab, macht ein kleines Nickerchen und das ist dann Milchreis. Das, was im besten Fall bei Meditation passiert. Aber ich kann mich nicht dafür genug entspannen. Wir waren doch auch schon mal bei Massagen, oder nicht? Ich bin so jemand, der, wenn der massiert wird, liege ich dabei darum und denke, okay, ich werde massiert. Ich denke, ich sollte mich jetzt entspannen. Wie entspannt man sich denn? Man denkt wahrscheinlich an nichts. Okay, ich versuche mal an nichts zu denken. Meine Nase ist zu, weil ich liege jetzt da drauf. Mache ich meinen Kopf nach rechts. Weißt du, was ich meine? Ich kann eine halbe Stunde lang das, was ich eben gemacht habe, aufrechterhalten, ohne runterzukommen. Es fällt mir wahnsinnig schwer. Und ich glaube, deswegen habe ich jetzt als Erwachsener so viele Hobbys vielleicht. Könnte das sein?
Das kann sein. Also die beliebtesten Hobbys übrigens der Deutschen sind im Garten arbeiten und auf Platz 2, und die Zahl ist nochmal gestiegen, logischerweise wegen Corona, ist Shopping und einkaufen gehen. Das finde ich ein bisschen überraschend. Shopping?
Naja, online wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal in einem richtigen H&M gestanden habe.
Aber dass das jetzt ein Hobby ist, das wusste ich natürlich nicht.
Ja, das ist auch ein bisschen unangenehm. Das würde ich mich im Leben nicht trauen anzugeben. Das klingt ja gar nicht wie ein cooles Hobby. Das klingt einfach nur, als wäre man eine konsumsüchtige Schlampe.
Ja, ich finde das schon, dass das so ein bisschen etabliert wurde, dass quasi Shoppen wie eine Freizeitbeschäftigung tatsächlich ist. Also, dass man...
Ja, man macht das
ja, und früher ist man halt einkaufen gegangen, weil man was gebraucht hat. Und jetzt geht man ja quasi los. Also verkaufsoffene Sonntage ist ja dann quasi wie irgendeine andere Attraktion. Aber man kann halt auch einkaufen. Also ich finde, dass das, oder wenn man mal nicht weiß, was man machen soll. Ich kenne viele, die dann sagen, ja, dann geht man halt so ein bisschen bummeln. Weißt du, dass man einfach mal so guckt in den Läden, was gibt es. Das
Genau.
Das hat sich natürlich schon nochmal echt verändert und wahrscheinlich durch Corona nochmal mehr. Klar, interessant.
Hast du nicht in Corona sogar angefangen, diverse Varianten von Sauerteig zu machen?
Genau, das könnte man jetzt als Hobby bezeichnen. Ich habe es natürlich überhaupt nicht aus Freude erstmal gemacht, sondern aus purer Not.
Zum puren Überleben.
Die Krise kam. Das war, bevor die Bäcker gesagt haben, Leute, bitte kauft weiter unser Brot, sonst wird es schwierig. Und ich habe davor auch selber immer mein Brot gebacken, und zwar mit Hefe. Und dann ist ja die Hefe ausgegangen oder wurde gehortet von anderen Leuten, nicht von mir. Und dann habe ich einfach Panik bekommen. Also jetzt klingt übertrieben, ich hatte keine Panik, aber ich dachte so, ja gut, aber wenn man sich jetzt morgen selber versorgen muss, dann muss ich noch ein Brot backen können. Das ist ja ein Skandal, dass man nicht mehr weiß, wie Brot geht. Und dann habe ich Sauerteig angesetzt. Und macht mir so viel Spaß tatsächlich, dass ich das bis heute mache. Also ich backe das Brot immer noch selber. Die haben alle überlebt. Die sind mittlerweile, über 2 Jahre alt.
Ach, warte mal. Das wird so wie so ein Hermann-Teig. Also oder wie das heißt, so weiter. Früher, ne? Und das ist alles der gleiche Bakterienstamm, den du da hast quasi, oder Säurestamm, genau, oder irgendwas, mehrere Generationen Brot.
Genau, vergorenes Mehl-Wasser-Gemisch oder was, das da jetzt seit 2 Jahren so vor sich hin gammelt, ja, im wahrsten Sinne des Wortes, aber das ist halt wirklich, also es lebt ja quasi einfach. Und man merkt auch, dass so ein Brotteig tatsächlich, ich habe so eine ganz lustige Reportage gesehen im SWR, die natürlich nicht lustig gemeint war, über so einen Bäckermeister, der ganz viel über sein Sauerteigbrot erzählt hat und einfach so tolle Sätze gesagt wie, im ersten Jahr kommt mir hier gar keiner an die Maschine. Da habe ich tolle Sachen gelernt und der hat jedenfalls auch gesagt, nicht du entscheidest, wenn der Teig fertig ist, sondern das Brot entscheidet, wenn es fertig ist. Und man muss sagen, das stimmt. Ich knete den Teig von Hand. Ich habe keine Maschine. Jedes Brot wird mit viel Liebe von Hand gemacht. Und wenn man so einen Teig knetet und den quasi zu Brot macht, dann merkt man tatsächlich irgendwann, wo der nachgibt oder wo der quasi wieder in seine alte Form will oder wann der seine Ruhe haben will und so, man kriegt da so ein Gespür dafür und das finde ich tatsächlich so faszinierend. Ich hatte kein Tamagotchi in den 90ern und ich habe immer das Gefühl, dass ich das jetzt nachhole mit dem Teig.
Wie so ein Kind. Dein Teig ist dein Kind. Aber Katrin, I hate to say it, aber du sprichst mit sehr viel Liebe über diesen Teig und mit sehr viel Ahnung. Ja, Mann, es ist ein Hobby, tut mir leid.
Meinetwegen, dann ist es ein Hobby, aber.
Es ist ein Hobby, weil du dich gut damit auskennst, weil es dir Spaß bringt und du bestellst sogar etwas her, wie ein richtiger, wir Menschen aus den Medien, uns wird ja auch indirekt immer unterstellt, dass wir sonst nichts Cooles können und allein das befriedigt es bei mir.
Aber von dem abgesehen, ich finde es so spannend an meinem Sauerteig, wenn ich da nochmal kurz drauf zurückkommen kann.
Ja, gerne. Ich esse auch so gerne Sauerteig. Ich bin fast ein bisschen sauer, dass ich noch kein Brot von dir geschenkt bekommen habe. Ich liebe Brot und ich liebe Sauerteig.
Das ist wirklich eine gute Kombination.
Wir können noch ewig darüber reden.
Aber das Faszinierende, und ich bin jetzt zum Beispiel in Chemie wirklich schlecht gewesen, aber das jetzt, wo ich das so erkenne, was es im praktischen Leben bedeutet, ist so, dass man aus Mehl und Wasser das machen kann, also dass das geht, das ist für mich quasi genauso faszinierend, wie das ein Flugzeug abheben kann oder so. Es bringt mich einfach mental an meine Grenzen, aber ich finde es toll, dass ich es erleben darf.
Ja, aber das meine ich. So geht's mir mit allem. So ging's mir mit meiner ersten Zitronentart, dass man so denkt, wow, ich bin ein Franzose. Das sieht genauso aus wie im Laden, das schmeckt genauso wie im Laden. Ich meine, ich habe hier einfach 500 Meter Schnur liegen und auf einmal ist es eine Hängematte. Das ist halt das Geile an Hobbys. Also auch so dieses sehr kindliche. Ich habe gerade kurz bevor wir angefangen haben hier zu quatschen, habe ich wie heißt das denn? Old Enough oder irgendwas geguckt auf Netflix. Kennst du das? Das ist eine japanische Sendung, wo einfach, die dauert immer nur 10 Minuten pro Folge, wo kleine Kinder im Alter von 2 bis 4 Jahren zum allerersten Mal eine Sache ganz alleine machen müssen. Die werden dann auf so einen Buttengang geschickt und dann müssen die dem Papa seine Schürze bringen, denn die hat er aus Versehen Knickerknacker zu Hause vergessen. Und dann tapsen die los, ganz alleine, mit ganz vielen Kameramännern, die aber relativ weit weg sind. Und der Stolz von so Kindern, wie die dann ihren Pfirsichsaft ganz alleine aus dem Automaten gekriegt haben und sich fast einpullern, weil sie Papa alleine ihre Schürze gebracht haben, das erinnert mich daran, dass man sich, das ist der Teil mit der geistigen Masturbation. Man macht etwas, wo man nicht weiß, schaffe ich das? Und dann wird es immer schöner und wird es immer schöner und dann hat man es tatsächlich geschafft. Also auch dieses lieb zu sich selber sein, dieser Stolz von, ich kann was ganz Tolles, was sonst nur andere Leute können. Das gehört doch da irgendwie mit rein, oder nicht?
Ja, also keine Ahnung, ich müsste darüber nachdenken tatsächlich. Wahrscheinlich ist das so, wenn du das so sagst, finde ich, klingt das für mich logisch.
Was soll ich dazu? Okay, fair enough. Das ist zumindest das, was mich daran kriegt. Auch dieses Anhäufen von Wissen. Also es ist dieser Tage so viel einfacher, zumindest Hobbys, ja, Hobbys zu haben, weil du dir alles drauf schaffen kannst. Du kannst dich einfach zu Hause hinsetzen und so lief es ja mit mir und der Ukulele. Und ich dachte, guck, wie niedlich eine Ukulele aussieht. Wie cool das wäre, ein Instrument zu können. Ich kann nur keine Musiktheorie. Ich kann gar nichts, was Musik angeht. Und dann hast du das Internet. Und dann musst du eigentlich nur googeln und auf einmal weißt du, wie das geht und wie man anfängt. Und dann habe ich es mir komplett selber beigebracht. Und diese Verfügbarkeit von Wissen flasht mich total. Zumal ich mit zunehmendem Alter auch so einen Wissensdurst irgendwie habe. Ich liebe es zu wissen, dass ich mir theoretisch jedes Wissen aneignen kann. Das ist doch eigentlich auch was du geil findest.
Das ist also mein Studium gewesen, weil das ja auch die Idee, dass man jederzeit technische Inhalte verstehen kann, wenn man will.
Du bist ein Vorreiter. Du hast das für uns gemacht, stimmt's?
Nee, also ist das jetzt anders als die Dinosaurier? Da hatte ich meine Finger jetzt nicht mit im Spiel.
Ich verstehe. Aber ist das nichts, wo du eine Befriedigung draus ziehen kannst?
Aus Wissen?
Ja. Mich erschrickt total, dass ich das so geil finde, auf einmal Sachen zu wissen.
Ich finde das super, grundsätzlich. Ich finde Sachen zu wissen immer total gut, weil das, und das könnte dir ja wiederum gefallen, zu einer guten Bequemlichkeit führt. Also ich weiß noch, wie ich angefangen habe mit diesem Sauerteig und dachte, ich muss ein Studium dafür machen. Ich schnall gar nicht, was, in den Ofen stellen? 4 Tage, 5, wie viel Gramm? Was? Das muss man ganz genau abmessen, weil das kann schimmeln. Weil wo? Und dann nimmt man davon Gramm ab und dann backt man mit anderen Grams das Brot. Und wenn man dann, ich habe nicht verstanden, wie der und ich habe gedacht, sag mal, ich habe 4 Jahre studiert, ich werde da irgendwie verstehen, wie Sauerteig gemacht wird. Und ich habe 2 Wochen nur das Internet leer gelesen. Finde ich manchmal auch ein bisschen Nachteil, dass ich so dachte, wahrscheinlich hätte ich es schneller rausgefunden, wo der Fehler ist, wenn ich es einfach mal ausprobiert hätte, statt mir da so viel drüber anzulesen. Ich habe Freundinnen angerufen, ich habe es nicht geschnallt. Ich habe es einfach nicht geschnallt. Und tatsächlich lag der Weg am Ende übers Machen. Aber ich liebe es dann zu wissen, weil ich mich dann nicht mehr damit beschäftigen muss. Finde ich auch toll. Das finde ich eigentlich das Beste daran.
Ja,
das ist
klar.
So ein Automatismus jetzt.
Ja, so eine Art Muskelgedächtnis. Das ist halt geil, weil erst dann fühlt man sich ja erst recht wie eine richtig schöne, gute Bäckerin, wenn man das so aus dem PP macht und dabei noch galant irgendwo hinlächeln kann und nicht Schweißperlen auf der Stirn hat, weil man nicht weiß, ob der Teig jetzt zusammenfällt. Keine Ahnung, was Problematiken beim Teig sein könnten. Ja, das kapiere ich total.
Also, gerade ist ja wieder wahnsinnig viel los. Ich bin viel unterwegs und wenn du dann endlich mal zu Hause bist und alles geschafft ist, dann will man wirklich nicht überlegen, ja, was kochen wir denn heute Schönes?
Ja, furchtbar.
Dabei finde ich es wirklich am allerwichtigsten, dass man gerade in stressigen und so ein bisschen hetzigen Zeiten gut ist, weil sonst wird ja alles ganz schnell ganz schlimm.
Ja.
Und diese Woche war mir zum Beispiel nach, wir sind nämlich heute bei unserem Werbepartner HelloFresh. Und da habe ich mir wunderschöne Sachen ausgesucht, nämlich hatte ich Lust auf Balsamico-Linsensalat, da war Hähnchenbrust mit dabei. Das ist ja beides ein Allrounder, finde ich, das geht immer.
Ja, geht immer.
Und ich bin angetan vom Satay-Tofu-Hack auf Glasnudelsalat.
What?
Da ist auch Pak Choi dabei, liebe ich auch in allen Lebenssituationen. Und es war wirklich alles wahnsinnig gut, es hat mir sehr gut gefallen und ich weiß halt da wirklich immer, es ist alles frisch, es sind hochwertige Zutaten.
Ja, an HelloFresh, dass das so einfach ist. Ich mag immer, wenn Sachen einfach sind. Und HelloFresh ist echt wie Malen nach Zahlen. Die Rezeptkarten, die da mitgeliefert werden, sind super übersichtlich. Das Kochen nervt überhaupt nicht und ich bin wirklich schnell genervt vom Kochen. Und auch dieser ganze Planungsstress, was will ich jetzt essen und ach, ich muss noch einkaufen, ach, das habe ich ja gar nicht, fällt alles weg. Und man kann sich tatsächlich jede Woche aus 40 Rezepten was auswählen. Ist wirklich cool, da ist für jeden Geschmack was dabei. Man kann sogar theoretisch seinen kulinarischen Horizont erweitern, weil ich bin ja so ein bisschen, naja, ich sag mal eintönig in meiner Essensauswahl. Ich bin so ein bisschen, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht. Und dank HelloFresh habe ich aber schon diverse Zutaten und Rezepte für mich entdeckt. Stichwort Pak Choi. Dachte ich immer, das mag ich nicht. Zack, war es dabei, war auf einmal lecker. Und dadurch, dass man jetzt das alles in so perfekten Portionen geliefert bekommt, verkocht man quasi nicht umsonst Stuff. Weißt du, man spart Geld, man muss nichts wegschmeißen, man hat genau so viel, wie man braucht für sein Gericht. Und besser geht es ja im Grunde überhaupt nicht. Deswegen, wenn ihr HelloFresh endlich mal testen wollt, dann haben auch wir hier einen Code für euch und zwar HFBUK für HelloFresh, Bauer, Feind und Kuttner. Alles groß geschrieben. HFBUK. Damit spart ihr in Deutschland bis zu 120 Euro, in Österreich bis zu 130 Euro und in der Schweiz bis zu 140 Schweizer Franken. Und außerdem gibt es auch noch den kostenlosen Versand für die erste Box obendrauf. Ich meine, bitte?
Ja, und aber apropos bitte, der neue Code ist für neue und auch ehemalige KundInnen gültig. Und ja, alle Infos und die Links zum Einlösen des Codes findet ihr in den Shownotes. Es ist quasi Mal nach Zahlen oder Kochen nach Karten.
Mahlzeit.
Mahlzeit.
Keine Werbung mehr. Aber ich bin trotzdem, ich will nicht lügen, Katrin. Ich bin verwirrt, dass so wenige Sachen oder, pass auf, ich sortiere mich von der anderen Seite rein. Katrin, was machst denn du so, um runterzukommen?
Ich, ehrlich gesagt, keine Hobbys.
Okay, ja, an diesem Punkt war ich inzwischen schon auch mit ja, aber was, irgendwas muss doch deine Birne entspannen. Na gut, du meintest Meditation.
Ja, genau. Ich glaube, ehrlich gesagt, auch apropos, dass Hobbys sich echt ein bisschen verändert haben. Ich glaube, dass zum Beispiel viel mehr Menschen viel, viel länger, und der eigene Wochenbericht sagt einem das ja auch, an den Endgeräten hängen. Und Arbeit ja auch viel mehr vor Computern wahrscheinlich stattfindet als zuvor. Ja. Und da bin ich echt immer wahnsinnig überrascht, wie viel Zeit das mittlerweile so frisst, ne? Und ich glaube, dass das echt für viele auch so ein Hobbyersatz geworden ist. Sie haben so eine Umfrage gemacht in so einem Einkaufszentrum und da habe ich gefragt, was die Leute lesen. Und dann hat so jemand gesagt, doch, ich lese. Und habe gesagt, ja, echt cool, was liest du denn? So, ja, WhatsApp-Nachrichten. Ich glaube einfach, es haben sich so ein paar Sachen verändert. Und auf der anderen Seite, so wie du sagst, gibt es, glaube ich, eine große Sehnsucht nach diesen handfesten Dingen, etwas herzustellen in einer Zeit, wo da eigentlich nichts mehr hergestellt wird, so wirklich. Und dass man diese zurück zu, man kann im Zweifel selbst ein Brot backen, man hat einen Garten, man könnte im Zweifel selber seine Möhren ernten, dass man zu solchen Dingen wieder ein bisschen zurückkommt, beziehungsweise eine große Sehnsucht danach hat. Das finde ich daran ganz interessant.
Ja, Screentime ist ein guter Punkt, weil dabei erwische ich mich auch, dass ich denke, ach, jetzt glotze ich doch hier, aber was, das ist doch auch Freizeit. Aber ich merke in letzter Zeit oft, dass das so nicht funktioniert, dass die Äffchen in meinem Kopf dann einfach nur auf dem Sofa sitzen und auch Fernsehen, aber die sind noch da und die haben auch noch all ihre Instrumente in der Hand. Weshalb, glaube ich, tatsächlich so klassische Offscreen-Hobbys, wenn man denn überhaupt danach sucht, aber irgendwie besser für die Birne sind.
Ich habe das mal gemacht.
Ja, aber ich neige auch zu sowas.
Ich habe mal Digital Detox gemacht. Natürlich erst, nachdem ich ein Buch gelesen habe, wo jemand einfach mehrere hundert Seiten vollgeschrieben hat mit, du sollst einfach abschalten, wo man dachte, das ist so geil von der Vermarktung, dass man irgendwie denkt, man muss erst ein Buch lesen, wie das geht, nicht digital zu sein. Weil wer weiß, vielleicht ist das echt ein krasser Schritt. Also will ich lieber informiert sein, ja?
Stichwort
Okay, cool. Also bin ich mit der Motivation des Buches quasi, da sollte man alle Apps löschen und wirklich alles möglichst analog machen. Also wenn du dich gerne informierst, solltest du eine Zeitung lesen oder abonnieren. Wenn du sagst, es geht aber gar nicht, weil Zeitung ist mir zu teuer oder so, dann durftest du einen Newsletter abonnieren, den aber auch nur per Mail empfangen. Also es war der Versuch, wirklich alles, was sonst am Handy stattfindet, zu entkoppeln vom Handy. Und das sollte man 4 Wochen durchhalten. Und wenn man Social Media nicht gebraucht hat für die Arbeit, war es gar nicht zulässig. Und dann dachte ich wirklich, die ersten 2 Wochen, also apropos Rauchen aufhören, ist man ja richtig zitterig, ne? Und denkt, puh, was ist mal? Erst 5 Minuten um. Oder wie oft man sein Handy in die Hand nimmt und denkt, ach stimmt, da ist ja nichts mehr drauf. Da kann ich nur noch jemanden anrufen, aber das will ja niemand.
Hast du wirklich alles gelöscht?
Ich habe alles gelöscht.
Du hast genauso gemacht wie im Buch.
Ja, das stand ja da. Hallo, ich habe das ja gelesen. Natürlich habe ich das so gemacht. Und dann waren diese 4 Wochen aber irgendwann um. Und am Anfang war es echt hart. Und nach den 4 Wochen habe ich um weitere 4 Wochen verlängert. Und da habe ich mich richtig gut gefühlt. Ich war richtig so, ich lebe wieder.
Ja, endlich mal wieder richtig leben.
Weißt du, man ist echt so zurück in seinem eigenen Leben. Ja. Und dann war wieder irgendwie Promo für irgendwas. Da wäre schon gut, wenn du was postest. Und dann war ich wieder back in the game. Und dann ist irgendwie ja...
Seitdem bin ich nicht mehr raus.
So tief da drin. Es ist einfach krass. Aber ich kann trotzdem das Experiment empfehlen, weil es einfach spannend ist zu beobachten, was das mit einem macht.
Ja, ich glaube das, dass also allein so ein Handy zu haben, hängt es ja eins der Äffchen im Kopf, weil man theoretisch eben da auf Sachen reagieren müsste oder selber auch irgendwas raussenden will oder so. Ich kann mir vollkommen nachvollziehen, dass das wahnsinnig schwer ist, dafür zu verzichten. Und dass es dann aber erstmal richtig geil ist, weil das einfach ein so ein ganzer Haufen Kram damit irgendwie wegfällt. Und wir sind ja so auch nicht groß geworden, richtig? Du ja auch nicht. Wir sind etwa ein Alter,
ja,
richtig?
Ja, ich habe sehr viel Saxophon gespielt. Also ich habe eh gar nichts anderes
gemacht. Oh Gott, das hatte ich schon wieder ganz verdrängt. Das
ich hatte
so
ja ein
unsexy
Hobby, weißt du? Deswegen, ich habe das sehr viel, bin ich da meinem Hobby nachgegangen.
Hast du das eigentlich gemacht? Das wollte ich dich vorhin schon fragen. Wenn du sagst, du warst dauernd in irgendeinem Verein, also ich meine, im Verein Saxophon spielen, klingt schon sehr, sehr, sehr geil. War das deine Idee, was du so, Saxophon, Michael Bolton, wie der wäre ich gern? Oder wollten deine Eltern, dass du wie Michael Bolton bist?
Also ehrlich gesagt wollte, glaube ich, die Oma, dass ich werde wie Max Greger oder so. Keine Ahnung, meine Mutter wollte, glaube ich, dass ich ins Glenn Miller Orchestra gehe. Und vor allem wollte sie, dass ich nicht Akkordeon spiele, weil das musste sie machen.
Oh Gott, ich hätte es geliebt, wenn du Akkordeon
gespielt. Ja, das hätte auch gut zu mir gepasst. Oh. Und dann hat meine Mutter so ganz, es war so eine ganz miese Nummer, hat so in der Fußgängerzone bei uns in der Stadt, hat jemand Saxophon gespielt. Und dann das Lieblingsinstrument meiner Mutter ist Saxophon. Und dann ist sie da immer so stehen geblieben und gesagt, Katrin, heuch mal, das klingt so schön, ja, Saxophon, wäre das nicht was für dich? Und ich so sechs, ich so, ja, okay, cool, Saxophon, warum nicht? Und dann saß ich einfach einen Tag später in diesem Musikverein, hatte ein Saxophon um den Hals, alle haben gesagt, ja, das ist ja super, versuch mal die Tasten zu treffen. Ich so, ich komme mit dem Finger nicht dran, egal, das wächst sich noch raus. Und dann war ich im Orchester, ich hatte das selber nicht entschieden. Und alle anderen Sachen ich habe alles gemacht, glaube ich. Rock'n'Roll, Leichtathletik, Geräteturnen, Akrobatik. Ich habe jeden Tag alles mit mir. Wirklich. Aber das Ding ist...
Krass. Kein Wunder, dass du keine Hobbys magst.
Das Problem ist, laut Angaben meiner Eltern, ich war einfach nie müde. Ich habe einfach jeden Tag, ich habe mein Programm absolviert und stand da immer und habe so gesagt, okay, cool, das machen wir jetzt. Und die so, wir sind Eltern, wir brauchen auch mal unsere Ruhe, das Kind rast nie. Es ist immer an, wir müssen es weggeben, es macht keinen Sinn. Und haben die mich einfach in diese Vereine weggegeben, weißt du? Ich glaube, dass ich einfach mal abends müde war. Es war so ein Auslastungsprogramm.
Oh nein, du bist wie so ein junger pubertierender Hund gewesen, bei dem man nicht weiß,
so ein
ob Terrier, man noch mehr Bälle
werfen
muss.
Werden, weißt du, wo man das Stöckchen zum 200. Mal geworfen hat und der denkt immer noch, ja, geil, komm, mach nochmal.
Oh nein. Ich könnte so viel Hundetiefenpsychologisches dazu sagen, aber das werde ich nicht. Ich möchte fragen, ob du immer noch Saxophon spielen kannst. Und gab es ein Kindersaxophon? Gibt es so kleine für sechsjährige Katrin?
Nein, ich habe auf einem ganz normalen Altsaxophon gespielt. Das ist das Saxophon, das du kannst. Das war einfach wirklich so groß wie ich. Das war jetzt kein Witz ausnahmsweise mal. Und ich bin mit dem kleinen Finger nicht bis zur letzten Taste gekommen. Das ist das C und ich konnte es nicht spielen, weil ich bin nicht drangekommen.
Soweit ich weiß, ist ein C recht wichtig, ne? Aus meiner mir selbst zusammengebastelten Musiktheorie wäre es schon cool,
ein
C zu können.
Ja, ist nicht unwesentlich beim Saxophon.
Ist nicht unwesentlich,
richtig.
Ja.
Kommt auch in relativ vielen Liedern vor, so ein C. Kann man schon mal gebrauchen.
Ja, ich weiß.
C ist jetzt,
schad wirklich
ist jetzt nicht,
ja.
So ein Minderheitenton, das stimmt, ja.
Da mache ich es mir einfach, weil ich ja eben das nicht gelernt habe. Also so Musiktheorie und wie Sachen aufgebaut sind und auch bis jetzt noch nicht kann, sondern ich weiß nur auch, wie du, ein C schadet nicht bei der Ukulele. Es gibt aber auch noch so ein paar andere Akkorde, die wirklich schwer zu greifen sind. Ich wüsste, wie man sie greift, aber es ist sehr schwer, die zu greifen. Und da kommt wieder so eine typische Kuttnerhaftigkeit rein. Ich arbeite viel mit so Schummelakkorden. Ich habe dann einfach das Internet gefragt, hier E-Moll kann ich nicht greifen oder nervt mich, gibt es Alternativen? Und dann guckt man ein bisschen, dann gibt es tatsächlich Alternativen, die einfacher zu greifen sind. Also die Hälfte meiner Akkorde, die ich kann, sind so Schummelakkorde, die so ähnlich klingen wie ein B-Moll oder ein E-Dur und sowas. Also das geht bei der Ukulele gut, aber wenn du sechs bist und ein 10 Meter großes Saxophon hast, geht das vermutlich nicht. Kannst du es noch?
Ja.
Wenn ich dir jetzt spontan eins ins Gesicht drücken würde, hast du es gern gemacht?
Boah, das ist echt eine gute Frage. Ich finde, wenn man so früh anfängt, stellt sich die Frage irgendwie nicht. Dann gibt's Phasen,
das ist auch fast
da findest du es gut. Und dann gibt's, wenn du in der Pubertät bist, und ich hatte immer Freitagabend von 18 bis 22 Uhr Probe. Und
18 bis 22
genau.
Uhr?
Und wenn du in der
mit 6?
Nein, im Orchester bist du dann mit, glaube ich, mit 9 oder so im Orchester. Oder ab 9.
Ganz andere Aufnahme.
Ja, also es war nicht so viel später, aber es war jetzt nicht 6. Aber ja, früh. Und dann bist du da immer Freitagabend. Das ist mit 9 jetzt nochmal, dann bist du halt einfach müde ab 8. Aber wenn du 16 bist, bist du einfach abgefuckt, weil alle deine Freunde denken schön, übers Knutschen nach und schlürfen in irgendeinem nicht angesagten Laden eine Cola, ja, und du wärst einfach wahnsinnig gerne dabei, weil du denkst, du verpasst halt jetzt dein Leben und niemand versteht, dass du dein Leben verpasst, während du in so ein gutes Saxophon bläst. Und da hat man schon Phasen, wo man einfach denkt, Leute, echt jetzt, es kann so nicht weitergehen. Ich muss aufhören mit diesem Saxophon und so. Aber, lustig, ich habe das diese Woche schon mal wo erzählt, der Trick ist ja bei den Schwaben immer, und jetzt kommt's, dass der Verein, in dem ich war, gesagt hat, das ganze Geld, das du einbezahlt hast, von wenn du anfängst zu spielen, wenn du bis zu deinem 21. Lebensjahr im Orchester bleibst, bekommst du die Hälfte von allem, was du einbezahlt hast, zurück.
So haben die dich gekriegt.
Weil ich so früh angefangen habe, hat sich das natürlich irgendwann gelohnt. So haben die nicht nur mich gekriegt, so haben die vor allem meine Eltern gekriegt. Davon, ne? Ich bitte dich, weißt du, was meine Eltern gesagt haben, wenn ich gesagt habe, jetzt, ich bin 16 und ich habe keine Lust mehr. Dann haben die gesagt, ja, Katrin, vergiss es, mit euren 20 ist Auszahlung. In Schwaben kriegst du
wirklich?
Alle. Ja, natürlich.
Geil, geile Kinder-Bribery. Wie heißt das deutsche Wort nochmal? Bestechung. Und bist du dann wenigstens reich geworden?
Naja, du wirst nicht reich, aber es ist schon echt viel Geld. Also wenn du dann 21 bist und dann quasi raus, dann wirst du aber auch rausgeschmissen. Länger darfst du ehrlich gesagt auch nicht bleiben. Und das.
Weil die den nächsten 6-Jährigen melden müssen. Im Verein.
Ja, wobei damals hat man noch nicht so früh angefangen mit Musikinstrumenten, dass das immer jünger geworden ist, hat sich eigentlich erst so im Laufe der Zeit entwickelt. Damals hat man ein bisschen später angefangen mit Musikinstrumenten, war dann deswegen nicht so lange quasi da, aber ja, das ist dann auf jeden Fall echt ein Haufen Geld und da ist man natürlich auch stolz und ab, sagen wir mal, 3-4 Jahren vorher, also eigentlich um 16 rum überlegst du es dir natürlich. Also es ist eine unvorhersehbar lange Zeitspanne in dem Alter, das ist ja klar. Aber ja, also man freut sich auf jeden Fall oder denkt zumindest, ach, da haben sich die ganzen Abende, wo ich nicht geknüpft habe, sind ja wohl gelohnt.
Also es fühlt sich trotzdem irgendwie falsch an.
Ich weiß
an.
Es nicht, ehrlich gesagt. Es ist halt auch die Frage, sowas Grundsätzliches wahrscheinlich, viele Kinder oder Jugendliche haben ja ab einem bestimmten Punkt wahrscheinlich keine Lust mehr, irgendwas zu spielen, weil das eben so ist. Phasenweise hat man mehr Lust, Dinge zu tun, mal weniger. Ich habe ganz viele Leute in meinem Leben getroffen, die gesagt haben, sie finden das super schade, dass ihre Eltern, als sie nach Hause gekommen sind und gesagt haben, sie hat keinen Bock mehr, Akkordeon zu spielen, gesagt haben, ja gut, okay, dann nicht. Weil sie jetzt kein Instrument spielen können. Ah. Und sie fänden es eigentlich gut, wenn jemand gesagt hätte, bleib dran, manchmal geht's auch ein bisschen um Durchhalten, dann kannst du das später cool und so. Freust du dich vielleicht? Zum Beispiel Klavier. Ich kenne super viele Leute, die sagen, ach, Klavier, das ist so schön, so wie du sagst, man kann so runterkommen und den Kopf damit so beruhigen. Und jetzt können sie das nicht richtig und haben nicht so richtig Freude dran. Und wenn die Eltern so ein bisschen mehr drauf bestanden hätten, dann wäre es vielleicht heute besser.
Ich weiß nicht. Ich finde, das klingt nach Erwachsenen, die sich ein bisschen rausreden. Also, weil die sind ja, ich habe nach dem Ukulele-Spielen direkt gedacht, so, wenn das geht, dann ist Klavier ja wahrscheinlich auch nicht so schwer. Und habe mir tatsächlich,
Klavier bestellt.
Das brauch ich gar nicht zu sagen, habe mir ein Keyboard gekauft, das günstigste, was es gab, aber in einer vernünftigen Größe und habe mir dann eine App runtergeladen und habe dann eine Zeit lang tatsächlich Klavier geübt. Ich konnte Leise rieselt der Schnee die Melodie und ich kann auch schon ein paar Akkorde. Also auch als Erwachsener könnte man ja einfach nochmal damit anfangen.
Und hast du dann immer vorspielen wollen zu Weihnachten, so wie Kinder das auch immer machen, die so, der Frank hat jetzt was einstudiert, der möchte euch jetzt mal von, was weiß ich, von vom Himmel hoch, da komme ich her, vorspielen und dann immer so in diesen drei Anläufen.
Nein. Wir singen an Weihnachten tatsächlich ohne Instrumente. Und egal wie alt man ist und egal ob man singen kann oder nicht, singen wir tatsächlich so 4 oder 5 Weihnachtslieder. Aber das mit der Ukulele ist ja erst vor 1,5 Jahren oder so passiert und das mit dem Klavier erst vor 1/2. Und ich möchte zugeben, dass ich da dann doch relativ schnell aufgegeben habe, weil meine Finger nicht so gut aufs Klavier passen. Ich finde es wirklich anstrengend, wie man da so sitzen muss und mit den Akkorden. Und dann war ich auch im Grunde wieder wie ein Erwachsener, der gesagt hat, nee, muss ja nicht sein. Aber ich wollte nur sagen, dass Kinder, die sich darüber beschweren, dass ihre Eltern nicht hart genug waren beim Durchsetzen, es ist ja jetzt nicht so, dass man mit gebundenen Händen auf der Straße steht und das jetzt leider nicht mehr kann, dass das vorbei ist, wie eine Modelkarriere oder eine Kinderdarstellerkarriere.
Aber es ist natürlich leichter, wenn du dranbleibst, weißt du? Also ich habe keine Unterbrechung da drin und ich kann dir heute fast alles vom Blatt spielen einfach.
Du kannst mir jeden 90er-Popsong vom Blatt spielen. Das wollte ich noch sagen, dass du musst doch in den 90ern, als das deine Jugend war ja in den 90ern, war Saxophon doch das Saxophon, das Sexinstrument auf der ganzen Welt, oder nicht? Ich finde es, also genau deswegen finde ich es ein bisschen unattraktiv. Mir ist das zu, hi, komm doch mal her, sexy. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube wegen Michael Bolton. Aber das müsste, eigentlich müsstest du doch ein Hit gewesen sein mit dieser Fähigkeit, auch in deinen Teenagerjahren.
Also erstmal.
Zu deiner Musik haben Leute geknüpft.
Ich war mal im symphonischen Jugendblasorchester, da sind Klarinetten und Saxophone der Ersatz für die Streicher. Da geht's schon mal los. Da ist schon mal gar nicht sexy, ja? Weil das, was du meinst, ist alles im Jazz und im, weiß ich nicht, so. Und diese ganzen Lieder in den 90ern, das finde ich auch so krass. Ich meine, das immer, wenn ich das jetzt im Radio höre, und gerade laufen ja viele 90er-Jahre-Hits im Radio, muss ich so lachen, weil in wie vielen Liedern bitte kommt mal so, und so ein Saxophon rein. Und man denkt, das war früher, das hatte, gehörte tatsächlich zum guten Ton. Und heute denkt man so, so ein Saxophon in so einem Lied. Also, Olla geht's ja nicht. Und ich finde das so lustig.
Ja, die sind wie die so Buffalo, die Original Buffalo Boots. Eine Zeit lang in den 90ern war das der heißeste Scheiß und jetzt schämt man sich ein bisschen dafür und denkt, nee, das muss ja
also
jetzt
ich bin
nicht
ja erst
sein.
In den 90ern groß geworden. Anfang der 90er war ich ja auch noch sehr, sehr klein. Das bedeutet, ich habe das zwar miterlebt, aber es war nie so, ich bin nie in diese, Leute, folgendes. Der Steffen hat heute Geburtstag und ich habe mein Saxophon dabei. Das kann kein Zufall sein. Und hier kommt dein Happy Birthday. Und dann waren alle da und haben so gesagt, Herr Katrin, willst du die Kippe von mir? Nein, so ist es nicht gewesen. leider.
Oh, aber es hätte,
es
so,
hätte
schön
so
sein
schön
können,
sein können. Aber A, konnte ich es nicht. B, hatte ich ja eh immer Probe, wenn so ein Fest war. Und C, nein, ist auch damals schon, Ende der 90er, war das, glaube ich, auch schon wieder vorbei tatsächlich. Ja.
Oh, dann war es alles
war einfach von
Timing
mir wieder ein sehr ungünstiges Timing. Man kann es nicht anders
hast du eins zu Hause? Klar. Könntest du?
Ja, ich habe ein eigenes Saxophon. Ich habe ein ganz tolles Saxophon. Ich habe meine Eltern haben mir so ein Sparbuch angelegt als Kind irgendwie und hatten da ganz nicht ganz viel Geld, aber halt, also als Kind ist ja eh alles viel Geld. Oh, ich habe 3 Mark, ja, voll viel Geld. Und da haben sie mir eben Geld auf so ein Sparbuch gepackt und dann habe ich mit 14 oder so gedacht, ich brauche jetzt unbedingt ein Saxophon. Und das alles Geld, was ich hatte, habe ich in dieses Saxophon gesteckt. Ich habe mir das teuerste Saxophon gekauft, das es gibt.
Was kostet ein Saxophon so im
Sag ich jetzt nicht, weil dann weißt du, wie viel Geld ich hatte. Also
Nein, nur ein durchschnittlich, nicht das teuerste. Dann google ich das jetzt. Du googelst auch schon den ganzen Podcast über. Jetzt google ich mal, erzähl du mal deine Geschichte, ich kaufe mir ein Saxophon.
Ich habe mir das Saxophon gekauft, ein sehr, sehr schönes, ein, man sagt, es ist der Mercedes unter den Saxophonen.
Könntest du das nicht mal ganz schnell holen und einen Ton davon spielen?
Leider nicht. Es braucht ewig, um es aufzubauen. Und so viel Zeit haben wir leider nicht mehr.
So, pass auf, hier, Saxophon. Ah ja, so in die ersten Sachen, die einem gezeigt werden, sind 250 bis 350 Euro.
Nein. Du musst schon...
Ja, hier ist auch eins für 1000 Euro, keine Sorge. Ich wette, du hast ein Yamaha...
Nein, Jazz. Wir reden gar nicht über Saxophone. Was du da rausgoogelst, ist irgendwas, was man im Internet bestellen kann. Sie nennen es Saxophon. Es hat überhaupt nichts mit dem Instrument zu tun, wirklich.
Nein. What? Jetzt bist du auch noch so ein Saxophon-Nazi, der sich so gut auskennt. Dann tell me all about it. Nee, in dem Sinne meinte ich es auf eine gute Art, auch wenn es falsch klang.
Nein, aber guck mal, bei einem Instrument, gerade bei einem Instrument geht es ja darum, wie es klingt. Also alles andere macht ja keinen Sinn. Ich kann dir ja auch was zusammenlöten aus alten Dosen und sagen, es ist ein Saxophon, aber... Und kostet jetzt nur 100 Euro, das ist gut für dich. Also weißt du, was ich meine?
Ist also pass auf, hier ist eins für 1000 Euro, heißt Altsaxophon und sieht aus wie ein Saxophon. Ist das eher so die Preisklasse, in der man von guten, außer dass wir jetzt nicht wissen, wie es klingt.
Nee, man redet schon immer mehr, es kostet mehr. Es kostet wesentlich mehr. Verstehe. Es kostet, sagen wir mal, weiß nicht. 3-4 Mal so viel aufwärts.
Hm. Aber weißt du, es wundert mich nicht, denn jetzt, wo ich gerade Bilder davon sehe, ist das ein unfassbar aufwendiges Instrument. Also so eine Ukulele kann man sich ja selber bauen. Christoph hat so einen Ukulelensatz gekauft und mir eine gebaut, die klingt aber auch hart scheiße. Aber das ginge noch, aber so ein Saxophon kannst du halt nicht mal eben selber herstellen. Das sieht schon geil aus.
Aber das wollte ich sagen, bei der Gitarre oder so, dann kennst du das ja, da ist es ja auch so, dass die für 50 Euro meistens nicht so gut ist wie eine, die ein bisschen mehr kostet. Das hat ja nichts mit, ich möchte das an dieser Stelle betonen, das hat nichts mit Nazi zu tun.
Ja, es hat nichts mit Nazi zu tun, aber ich mochte die Entrüstung in deiner Stimme, als ich 250 Euro gesagt habe und du so, wow.
Ja, ich habe nämlich meine Querflöte gekauft für ungefähr so viel Geld, weil ich auch dachte, komm, ist doch egal, Hauptsache Querflöte, ich liebe Querflöte. Und dann habe ich da immer so vor mich hingeflötelt und man muss einfach sagen, dass das meine ich auch, das macht halt einfach keinen Spaß, wenn es nicht gut klingt. Und ich bin ja in diesem, es war ein städtisches Orchester, das ist ja eine Jugendkapelle, da gab es Leihinstrumente, konntest du dir ausleihen. Und die haben eben eine schlechtere Qualität. Das heißt, du kiekst jahrelang rum, es klingt immer schrecklich, man denkt, man kann das gar nicht gut und dann geben sie einem ein anderes Saxophon, was ein bisschen teurer ist. Und dann denkt man auf einmal, oh krass, voll geiler Ton. Es liegt total einfach an der Verarbeitung, wie bei allem. Es ist einfach so, das wollte ich sagen.
Das stimmt sogar. Ich bin ja auch, ich bin auf den ersten Blick immer so, nein, 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 ist doch egal. Kann ja, wie schwer kann es schon sein? Aber ich habe ja inzwischen 10 Ukulelen, einfach weil die nicht sehr teuer sind und weil die wunderschön sind und weil es ganz verschiedene gibt. Und da gibt es inzwischen jetzt nach 1,5 Jahren merke ich auch, dass es da alleine enorme Unterschiede gibt. Nicht immer mit der Kohle übrigens. Ich habe eine wirklich teure Ukulele, die habe ich geschenkt bekommen und die klingt nicht besser als eine bestimmte 50-Euro Ukulele, die ich habe. Aber ja, aber man muss natürlich auch erst so gut werden, dass man es merkt. Voll. Ich fand mich am Anfang schon sehr gut auf meiner Papier-Ukulele und das klang, glaube ich, gar nicht gut.
Ja.
Dass du Saxophon spielst, ich möchte es jetzt nicht übertreiben, aber weißt du noch, wie du letzte Woche so ein Foto von dir gepostet hattest mit deinen sehr niedlichen Haaren und Leute dich für verschiedene berühmte Menschen gehalten haben, wie Andrea Berg und,
das war und so. Lustig.
Gibt es das eventuell auch mit einem Saxophon?
Dass ich irgendwo Saxophon spiele?
Ja, dass wir das als Service dazu reichen zu unserem heute getätigten.
Dass ich jetzt immer Kinderbilder von mir rausrücke. Ich gucke mal.
Naja, von mir aus kannst du auch schon 16 gewesen sein. Hauptsache, du hattest einen guten Pony und ein Saxophon in der Hand.
Also gerade die Bilder mit 16, die sollte ich jetzt nicht rausholen. Aber
ja, schade, dass man in seinen Teenagerjahren oft doof aussieht.
Man sieht echt doof aus. Aber ich war neulich bei einem Kirchenkonzert zufällig. Ich bin in die Kirche, weil irgendwas anderes, was ich machen wollte, glaube ich, zugehabt. Okay. Und dann hat gerade ein Kinderchor gesungen. Und dann habe ich mich da hingesetzt, weil ich so dachte, ah, das ist ja super, Kinderchor und Chöre in Kirchen, kann man sagen, was man will, ist einfach immer eine beeindruckende Nummer. Und die waren aber alle so in der Pubertät und man dachte nochmal so an seine eigene Zeit zurück, dieses, wo man noch nicht richtig aus dem Kind rausgewachsen ist und noch nicht richtig der Erwachsene, der man mal werden soll.
Ja.
Und wie verschroben manchmal Haare aussehen oder so Gesichtspartien oder so, und ich das alles noch von mir kenne, auch mit Klamotten, wo man einfach noch nicht so unentschieden zwischen allem ist. Und da habe ich, ach, da habe ich ganz viel Liebe für junge Menschen gehabt.
Ja, ich habe auch manchmal das Bedürfnis, ohne Scheiß zu jungen Menschen hinzugehen und zu sagen, ey, egal wie kacke es sich gerade anfühlt, später wird das cool. Ihr werdet euch noch genauso fühlen wie jetzt, aber plötzlich seid ihr im Körper eines Erwachsenen. Weil so fühle ich mich manchmal. Ich bin jetzt 43 und denke manchmal trotzdem, krass, guck mal, ich bin schon erwachsen. Ich habe ein Auto, ich habe eine eigene Wohnung. Ich kann das immer noch nicht glauben manchmal. Und wie cool das sein muss, wenn du noch ganz jung bist und dir jemand sagt, keine Sorge, erwachsen werden ist gar nicht so super schlimm. Du fühlst dich noch genauso wie jetzt, nur dass du alle Sachen legal darfst. Also ich habe auch großes Herz, große Liebe für junge Menschen. Die haben es alle nicht leicht.
Das ist richtig.
Mit der Pubertät vor allem.
Und in der heutigen Zeit eh schon mal nicht. Aber da müssen wir jetzt einen anderen Podcast mitfüllen, weil
wir sind schon wieder durch, stimmt?
Schon wieder eine Stunde gekommen.
Warte, aber ich muss bei einer Sache noch nachhaken. Ich weiß immer noch nicht, was du machst, um runterzukommen von Sachen. Und das muss jetzt kein Hobby sein. Aber gibt es irgendwas, was du, wo dir du selber sagst, oh, das brauche ich jetzt und dann kriegst du das auch von dir?
Das erzähle ich in der nächsten Folge. Und das ist mein Cliffhanger für nächste Woche.
Mega geiler Cliffhanger. Ich werde auf jeden Fall
zuhören.
Kommst
du? Bist du da?
Ja, Mann. Also, klar, super. Mann. Ich danke dir, liebe Katrin.
Ey, dann sage ich bis dann. Ciao, ciao, liebe Sarah.
Ciao.